Hat der Kollege das Lob heute wirklich so gemeint oder war das nur vorgehalten? Was habe ich denn da nur für einen Unsinn im Meeting geredet? Jetzt sind bestimmt alle total verwirrt und halten mich für total dumm. Sollte ich diesen Satz lieber anders formulieren oder ist diese Formulierung gut? Was ist, wenn die Leute bei der Präsentation morgen langweilig gucken? All das sind Gedanken, die dem Typus Overthinking zugeordnet werden können, also etwas, wo wir irgendwie über eine Situation aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft grübeln. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute geht es um ein Thema, in dem wir alle richtig gut sind, nämlich darum, uns Gedanken zu machen oder noch besser, uns zu viel Gedanken zu machen. Nämlich ganz konkret geht es um Overthinking im Job. Tatsächlich sind wir alle ja Menschen, die denken und deswegen neigen wir manchmal auch dazu, zu viel zu denken. Und das kann natürlich gerade im Job manchmal auch ein Problem sein, weil man vielleicht mit einer Sache nicht vorankommt oder sich so sehr in einer Grübelschleife verliert, dass man gar nicht mehr richtig eine Entscheidung fällen kann, weil man so total überdacht hat. So. Das heißt, was ich heute mache, ist, dass ich erstmal erkläre, was Overthinking eigentlich genau ist und was der Mechanismus dahinter ist, weil den müssen wir verstehen, um Overthinking auch richtig gut angehen zu können. Und dann habe ich natürlich drei ganz wundervolle Tipps mitgebracht, was man gegen Overthinking tun kann und eine darunter eine sehr, sehr gute Daumenregel, die ich total liebe, die werde ich am Ende verraten. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Lass uns loslegen. Also zuerst einmal die Frage, was genau ist Overthinking denn eigentlich? Und ich werde euch jetzt mal ein paar Sätze nennen, die alle diesem Typus Overthinking ja zugeordnet werden können. Also Beispiel. Hat der Kollege das Lob heute wirklich so gemeint oder war das nur vorgehalten? Was habe ich denn da nur für einen Unsinn im Meeting geredet? Jetzt sind bestimmt alle total verwirrt und halten mich für total dumm. Sollte ich diesen Satz lieber anders formulieren oder ist diese Formulierung gut? Was ist, wenn die Leute bei der Präsentation morgen langweilig gucken? All das sind Gedanken, die dem Typus Overthinking zugeordnet werden können, also etwas, wo wir irgendwie über eine Situation aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft grübeln. Und hier ist schon die erste wichtige Unterscheidung. Wir können natürlich in beide Zeitdimensionen grübeln, also in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und es gibt aber Menschen, die tendenziell eher zum einen oder zum anderen neigen. Also wenn wir zum Beispiel eher in die Vergangenheit grübeln, dann kauen wir vielleicht so Gespräche von gestern durch, wie zum Beispiel mit Kolleginnen oder Kollegen oder Meetings oder irgendeine Situation, die irgendwie schräg war. Und wir versuchen, die zu verstehen. Und das nennt man eher den Typus Rumination, im Englischen Rumination. Das macht uns von der Gefühlslage her oft eher traurig, ne? Weil wir merken, oh, da ist was so und so gelaufen, das fand ich irgendwie nicht gut und das macht uns dann traurig. Das ist alles, was sich so auf die Vergangenheit bezieht. Es gibt aber auch Menschen, die tendenziell mehr in die Zukunft grübeln. Also wir spielen quasi innerlich schon Gedanken von morgen, von übermorgen, von nächster Woche durch. Zum Beispiel, oh, ich habe morgen einen ganz wichtigen Call und dann lege ich mir schon so Sätze zurecht. Oder was ist, wenn das und das passiert, was mache ich dann? Also, dass wir quasi sozusagen schon vorausdenken und dadurch versuchen, eine Situation so ein bisschen mehr durchzuspielen und uns ein besseres Gefühl zu geben. Ne? Im Englischen würde man dazu eher das Worrying sagen, also das Sorgen machen, Worry, ne, weil wir uns mehr darum Gedanken machen, was ist wenn. Ne? Wir wollen uns mehr vor Gefahren schützen. Und das heißt, das ist auch etwas, was uns eher ängstlich macht, ne, im Vergleich zu der Vergangenheit. Das macht uns eher traurig, wenn wir in die Vergangenheit grübeln. Wenn wir in die Zukunft grübeln, dann macht uns das tendenziell eher ängstlich. So viel erstmal zur Unterscheidung von diesen beiden zeitlichen Dimensionen und was das mit uns macht. So. Jetzt ist es ja oft so, dass wir uns vom Grübeln irgendwie erhoffen, dass wir entweder Probleme besser lösen können oder Situationen besser verstehen können oder Situationen besser antizipieren können. Da schon mal ein erster Blick in die Wissenschaft. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass wir davon Probleme besser lösen können. Wir wissen, dass Menschen, die zu vielem Grübeln neigen, tatsächlich mehr Zeit brauchen und auch mehr Informationen brauchen, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Also da ist es schon mal ein Trugschluss, dass uns das weiterbringen würde. Leider ist es nicht so. Insofern können wir uns aus der Perspektive schon mal ganz klar sagen, Overthinking hilft uns tatsächlich nicht. Im schlechtesten Fall, wenn wir jetzt wirklich sehr, sehr viel grübeln, egal ob in die Vergangenheit oder in die Zukunft und da vielleicht sogar eine richtige Neigung zu haben, dann kann das tatsächlich auch zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen, beziehungsweise kann auch dazu führen, dass diese Erkrankungen länger andauern. Also auch da ist es tatsächlich problematisch, wenn wir so eine Neigung haben, dann sind wir anfälliger für diese Erkrankungen. Und auch in anderen Bereichen gibt es Auswirkungen von Overthinking. Es gibt tatsächlich mehr körperliche Beschwerden, häufigere Arztbesuche und intensivere Kopf- und Rückenschmerzen. Das als Blick, als ganz kurzen Blick aus der Forschung. Wenn das jetzt alles zu so negativen Auswirkungen führt, können wir uns natürlich fragen, warum grübeln wir überhaupt? Wofür ist das eigentlich gut, wenn das eigentlich nicht zu einer besseren Problemlösung führt, wenn wir uns dadurch tendenziell schlechter fühlen, egal ob wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft grübeln und wenn das sogar unsere Gesundheit schadet? Ja, das ist eine sehr gute Frage und da schauen wir jetzt mal ganz kurz etwas rein. Wenn wir grübeln, also zum Beispiel über eine Situation, die wir gestern irgendwie doof fanden mit einem Kollegen, wo wir vielleicht einen Konflikt hatten und dachten, oh Mensch, da hätte ich irgendwie gerne anders reagiert, da habe ich mich überhaupt nicht verstanden gefühlt, da hätte ich gerne nochmal die und die Sache dazu gesagt. Und wenn wir diese Situation immer wieder innerlich durchspielen, dann führt das quasi dazu, dass wir etwas tun innerlich. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen erstmal schwer nachzuvollziehen, aber indem wir über etwas nachdenken, fühlt sich das so an, als würden wir die Situation innerlich nochmal beeinflussen. Also wir versuchen quasi, uns andere Situationen und Ausgänge auszumalen von der Situation und ist wie so eine Art leises inneres Handeln. Ne? Und das lindert quasi so diese Unzufriedenheit, die wir über eine Situation hatten. Also wenn ich gestern mit meinem Kollegen die Situation doof fand, das, was ich da gesagt habe und das heute eigentlich gerne nochmal anders sagen würde, dann können wir durch dieses innere Durchspielen quasi unseren Ärger über die Situation so etwas runterdrücken. Ne? Also es fühlt sich dadurch danach an, als würden wir etwas getan haben im Nachhinein, obwohl wir es natürlich in der tatsächlichen Situation nicht gemacht haben. So, das führt jetzt nicht unbedingt immer dazu, dass wir uns besser fühlen, aber wir fühlen uns tatsächlich ein ganz bisschen weniger schlecht. Ne? Also es ist quasi eine Vermeidung davon, uns schlecht zu fühlen. Und das hält oft nur sehr kurzfristig, aber eigentlich nicht langfristig. Deswegen ist Grübeln auch eine Bewältigungsstrategie. Wir versuchen quasi durch Grübeln negative Gefühle im Zaum zu halten. Zum Beispiel unseren Ärger über die gestrige Situation. Und durch dieses Denken versuchen wir, unsere Gefühle einzudämmen. So, das ist der Mechanismus hinter Grübeln. Vielleicht da auch nochmal ein anderes Beispiel. Jetzt mal angenommen, ich hatte mal irgendwann zwei Stellen zur Auswahl und ich wusste irgendwie nicht so richtig, für welche soll ich mich entscheiden. Am Ende entscheide ich mich für die eine, bin aber nach ein paar Wochen sehr, sehr unzufrieden damit und denke dann im Nachhinein, hätte ich mich mal für die andere Stelle entscheiden sollen, dann wäre jetzt heute alles besser. Also was das Gefühl, das wir da haben, ist, dass wir traurig sind und dass wir vielleicht auch Reue über unsere Entscheidung haben und vielleicht auch ein bisschen die Schuld bei uns suchen. Hätte ich das nicht mal vorher schon gesehen? Das war doch so klar, hätte mir doch im Interview schon auffallen müssen. Und durch das Denken, durch das Overthinking, ne, dieses ständige immer wieder Durchspielen, versuchen wir quasi diese Traurigkeit, die Reue und die Schuld, die wir bei uns suchen, zu regulieren. Ne? Das ist auch wieder gleicher Mechanismus, andere Situationen. Was wir dabei beachten sollten, ist, dass wir jetzt nicht bewusst grübeln. Also die meisten Menschen rutschen ja unbewusst in dieses Overthinking ab und das passiert einfach und plötzlich sind wir mitten in diesen Schleifen drinne. Das ist kein bewusster Prozess, den wir uns so richtig so vornehmen. Dazu werde ich nachher auch nochmal einen kleinen Hack tatsächlich teilen. Also merkt euch das, was ich gerade gesagt habe. Wir können uns jetzt natürlich fragen, woran merke ich denn, dass ich vom reinen Nachdenken, also vom reinen Thinking ins Overthinking, also ins Überdenken, Übergrübeln, Sorgen machen etc. reinrutsche, ne? Weil wir das ja nicht unbedingt bewusst so steuern, sondern es einfach irgendwie so schleichend passiert. Und eines der wichtigsten Kriterien dafür ist, das Thinking vom Overthinking zu unterscheiden, ist, dass wir merken, dass es uns irgendwie hindert und dass wir darunter leiden und es uns vielleicht auch von der eigentlichen Arbeit abhält. Also zum Beispiel, weil wir halt zum 45. Mal uns eine E-Mail durchlesen, die wir formuliert haben, aber noch nicht abgeschickt haben. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in diesen Denkmustern drin, wir kommen aber eigentlich nicht ins Tun. Und das kann natürlich wiederum dazu führen, dass wir sehr ineffizient arbeiten, dass wir Entscheidungen aufschieben, ganz wichtige Entscheidungen auch, dass wir vielleicht auch Chancen verpassen, ne, weil wir irgendwie zu sehr in diesem Denkmustern gefangen sind oder dass wir auch mal dann gerne abends wach liegen, ne, weil dann dieses ganze Grübelkarussell hochkommt und wir irgendwie gar nicht mehr wissen, so boah, wie soll ich mich jetzt davon lösen? Wie hätte ich das entscheiden sollen oder hätte ich das anders machen sollen oder ach, was ist denn morgen und da kommt ja das und das. Also, dass uns diese Gedanken dann wachhalten und wir dadurch eventuell auch gesundheitliche Beschwerden entwickeln. Davon hatte ich ja gerade auch schon einige genannt. Bei manchen Menschen kann es tatsächlich auch dazu führen, dass wir uns ständig bei anderen rückversichern müssen. Also, dass wir zum Beispiel eine Entscheidung haben von, ah, okay, soll ich jetzt meinetwegen eine Mitarbeiterin gehen lassen oder nicht? Oh, ich weiß es nicht. Denk irgendwie 100 Mal darüber nach, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist oder ich hier doch noch eine Chance geben soll. Und dann sprechen wir dann meinetwegen mit einer Vertrauensperson darüber. Und immer von der quasi wissen wollen, Herr, denkst du, das wäre jetzt richtig so oder denkst du, das sollte ich lieber so machen? Und das geht dann nur um einen reinen Ratschlag hinaus, sondern man will quasi immer wieder die Bestätigung der anderen Person, dass man auf dem richtigen Pfad ist. Aber es hilft einem eigentlich immer nur ganz kurz und die gleichen Gedanken kommen dann immer wieder hoch. Also wenn wir uns bei anderen rückversichern und dann aber die gleichen Grübelgedanken wieder haben, ist das ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass wir im Overthinking sind. Ne? Weil die reine Antwort von unserem Gegenüber, von unserer Kollegin, reicht nicht aus, um unsere Grübelschleifen zu unterbrechen langfristig. Ne? Es ist ein ganz deutliches Signal, dass wir mitten im Overthinking sind und eigentlich nicht so richtig zu einem Ergebnis kommen. Dementsprechend kann natürlich auch unser Umfeld ein sehr guter Hinweisgeber dafür sein, dass wir im Overthinking sind. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ey, du fragst mich jetzt schon zum 8. Mal heute, ob du das so machen sollst oder nicht und du scheinst dir immer noch unsicher zu sein, irgendwie, ne, hängst du da irgendwie fest, ne, ist auch ein Hinweis auf Overthinking. Also Hinweise dafür, dass wir mitten in Grübelschleifen sind, ist, dass es uns hindert, bestimmte Dinge zu machen, dass wir darunter leiden und dass wir gegebenenfalls auch von anderen darauf aufmerksam gemacht werden. Und mit diesen Informationen im Gepäck schauen wir uns jetzt mal an, was können wir denn eigentlich gegen Overthinking tun? Und dafür gibt es 3 Techniken, die ich jetzt einmal durchgehe mit euch. Erstmal, bevor ich mit der ersten anfange, ist es ganz wichtig zu wissen, man kann Grübeln tatsächlich unterbrechen. Es ist möglich, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, besonders abends, wenn wir im Bett liegen, dass das gar nicht geht. Aber tatsächlich kann man es unterbrechen. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, wenn wir zum Beispiel gerade so mitten in Gedanken verloren sind und aus dem Fenster gucken und irgendwie so uns total in irgendeine Schleife reingrübeln. Und wenn es dann plötzlich an der Tür klingelt, dann unterbrechen wir die Grübelschleife, ja, und gehen meinetwegen zur Tür und öffnen die. Also es ist möglich, Grübelschleifen zu unterbrechen. Grübeln kann nie für immer anhalten. Das ist schon mal eine gute Nachricht. So. Hier kommt die erste Technik oder die erste große Methode. Da müssen wir uns erstmal klar machen, dass wenn wir grübeln, ist ja unser Aufmerksamkeitsscheinwerfer ganz stark nach innen gerichtet. Also wir sind mit irgendwas total absorbiert, was wir die ganze Zeit innerlich durchspielen. Und das müssen wir erstmal wahrnehmen, dass das da gerade passiert, dass unser Aufmerksamkeitsscheinwerfer nach innen gerichtet ist. Sprich, Achtsamkeit ist hier das absolute Zauberwort, weil unser Körper kann ja wirklich nur im Hier und Jetzt sein. Ne? Jetzt geht es darum zu gucken, wie können wir unseren Geist und unsere Gedanken auch ins Hier und Jetzt holen. Ne? Dass wir weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft sind, sondern alles quasi an diesen einen jetzigen Moment bringen. Und dafür kann es helfen, dass wir diesen inneren Aufmerksamkeitsscheinwerfer, den wir die ganze Zeit nach innen richten, anfangen nach außen zu richten. Also quasi in eine entgegengesetzte Richtung versuchen zu lenken. Eine ganz prominente Achtsamkeitsübung dafür ist das drei Dinge sehen, fühlen, hören. Wenn wir also merken, oh, wir sind gerade total in dieser Schleife drin und wir nehmen das wahr, dass wir gucken, okay, was sind drei Dinge, die ich gerade um mich herum sehen kann? Was sind drei Dinge, die ich gerade fühlen kann auf meiner Haut oder wie ich gerade sitze oder stehe? Und was sind drei Dinge, die ich gerade hören kann? Und damit richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Sinne und weg von unseren Gedanken. Also das schult ganz stark unsere Wahrnehmung und hilft uns ganz doll. Es gibt auch andere Achtsamkeitsübungen, die uns helfen können, überhaupt wahrzunehmen, dass wir gerade so abschweifen. Zum Beispiel, indem wir versuchen, uns zu trainieren, dass wir unsere Gedanken erstmal nur als Gedanken wahrnehmen und gar nicht so mit uns verschmolzen. Also nach dem Motto, ich bin nicht meine Gedanken, sondern meine Gedanken sind einfach ein Nebenprodukt von dem, was gerade in meinem Gehirn los ist. Dazu teile ich auch nachher noch mal eine tolle Ressource zu einem TED-Talk, wo das auch noch mal aufgegriffen wird. In so Achtsamkeitsübungen und Apps und im Internet und so weiter gibt es ganz viele verschiedene Techniken dafür. Ich finde, es gibt ein paar sehr schöne Metaphern, wie man sich das vorstellen kann, dass wir Gedanken einfach erstmal als Gedanken wahrnehmen. So die prominentesten darunter sind, dass wir versuchen, Gedanken wie Wolken zu sehen, ne? Also so wie etwas, was einfach kommt, langsam vorbeizieht und wir einfach auch wieder gehen lassen können. Eine andere Metapher ist, dass wir quasi Gedanken wie Blätter auf einem Fluss sehen, also dass wir so unsere Gedankengänge, die wir haben, alle auf so ein Blatt legen und dann so langsam den Fluss runterfließen lassen, ne? Um das so ein bisschen von uns abzugeben. Gibt auch eine Metapher, wo wir Gedanken quasi als Leuchtschrift sehen, ne? Also diese grellen Leuchtreklamen, die es ja manchmal gibt, gerade wenn wir jetzt so an den, weiß nicht, Times Square in New York denken oder so, wo ja manchmal so Leuchtschrift ist, wo dann einfach ganz bestimmte Nachrichten so durchlaufen in einer Dauerschleife, dass wir darüber auch quasi mental versuchen, uns Gedanken als ein Teil dieser Leuchtschrift zu sehen, die einfach die ganze Zeit da durchläuft, die wir vielleicht lesen, aber die wir nicht unbedingt mit uns verschmolzen wahrnehmen müssen. Also Achtsamkeit, ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler dafür, dass wir überhaupt erstmal wahrnehmen, was da passiert und uns davon lösen können, die ganze Zeit im Innen zu sein, sondern erstmal unsere Gedanken so ein bisschen von uns abspalten können, quasi liebevoll abgeben können und unseren Aufmerksamkeitsscheinwerfer wieder nach außen richten. Der zweite Tipp, den ich habe, ist alles, was das Thema Ablegen angeht. Also für manche Menschen hat besonders das Aufschreiben eine ganz kathartische Wirkung, würde ich fast sagen. Vor allen Dingen für Menschen, die abends schlecht einschlafen können, weil sie noch so in Grübelkarussell und Analysis Paralysis gefangen sind, weil sie nochmal lauter Situationen analysieren, die vielleicht irgendwie tagsüber bei der Arbeit passiert sind. Kann es total helfen, dass sie einfach Dinge aufschreiben und so dem Gehirn damit auch so dieses Signal geben, okay, du musst dich jetzt nicht weiter darum kümmern, das steht hier einfach in meinem Notizbuch oder das steht in meinem Handy. Achtung, es ist nicht so ratsam, abends nochmal das Handy in die Hand zu nehmen, ne, weil wir dann auch potenziell wieder andere so kleine Trigger bekommen und wieder über andere Sachen nachdenken oder doch nochmal in die eine Nachricht gucken oder doch nochmal Social Media öffnen. Also versucht das wirklich eher so ganz klassisch analog schriftlich zu machen. Aber es kann natürlich trotzdem manchmal helfen, zum Beispiel, weiß nicht, wenn man in der Bahn sitzt und gerade so ein bisschen abgeschweift ist in seinen Grübelgedanken, das einfach einmal schnell ins Handy zu tippen, dass man einfach selbst weiß, okay, das steht irgendwo, ich habe das da festgehalten, ich kann da jederzeit hin zurückkommen, aber muss meinen Kopf gerade mal so ein bisschen entlasten. Also dieses Ablegen bzw. Aufschreiben hilft ganz, ganz stark. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Übung tatsächlich, die braucht aber etwas Training, die da aber dran anknüpft und die möchte ich auch gerne nochmal nennen. Und zwar ist das der sogenannte Grübelstuhl. Das geht so, dass man quasi den ganzen Tag über, wenn man ganz bestimmte Gedanken hat oder Sorgen um die Zukunft, irgendwelche Dinge sich schon so innerlich durchspielt, das immer einmal ganz kurz notiert, eben zum Beispiel in einer Notiz in einem Handy, so was ist das für eine Situation, worum geht's da gerade? Und sich dann abends oder zu einer bestimmten Zeit ganz bewusst Zeit dafür nimmt und sich auf einen Stuhl setzt und sagt, so, ich habe jetzt meinetwegen 20 Minuten, um ganz bewusst all das, was ich hier so schön gesammelt habe, über den Tag hinweg durchzugrübeln. Also man nimmt sich quasi vor zu grübeln und diese Situation nochmal bewusst zu durchdenken. Und das ist ganz spannend, das nennen wir in der Psychotherapie eine paradoxe Intervention, weil wir ja wissen, eigentlich passiert Grübeln unbewusst. Und wenn wir uns das bewusst vornehmen, dann sitzt man dann plötzlich da auf diesem Stuhl und denkt, irgendwie kommt jetzt gar nichts, ne? Ich habe jetzt hier meine Liste und Ich versuche das jetzt total mit aller Mühe durchzugrübeln, aber eigentlich kommt jetzt gar nichts richtig in meinem Kopf zustande. Und das kann total helfen, dass wir uns aus den Situationen, wo wir so abrutschen, mal kurz rausnehmen, das Ganze ablegen und dann uns bewusst Zeit dafür nehmen und uns selbst darin trainieren, nicht zu stark auf diese Gedanken in unserem Alltag einzusteigen. Hilft ganz, ganz doll. Grübelstuhl oder Sorgenstuhl wird das auch manchmal genannt. Das ist echt eine ganz tolle Technik, braucht aber etwas Übung. Also das ist nicht mit einem Mal getan, sondern da muss man so ein bisschen dranbleiben, ist aber extrem wirksam. Und nun kommt die wichtigste Technik und auch die wirkungsvollste Technik. Und zwar ist es alles, wo es darum geht, ins Tun und ins Machen zu kommen. Also ich bleibe mal bei der E-Mail vorhin, die wir schon sehr, sehr oft gelesen haben und immer wieder überlegt haben, oh, ist die Formulierung jetzt so richtig oder nicht? Am Ende geht es darum, dass wir schauen, wie können wir ins Handeln kommen, ne? Wie schaffen wir es, sie tatsächlich abzuschicken? Und da habe ich auch mal einen Satz gelesen, den fand ich so bezeichnend. Es ist immer besser, eine 80-prozentige Lösung umzusetzen, als eine 100-prozentige Lösung nie zu finden. Und genauso verhält es sich bei diesen Dingen. Ne, wir können natürlich versuchen, jetzt eine 100-prozentige Lösung zu finden und die beste E-Mail zu formulieren, die es gibt. Aber vielleicht einfach zu schauen, okay, was sind die 80%, mit denen ich hier quasi das vertreten kann? Und die setze ich jetzt um, anstatt noch weiter Energien darauf aufzuwenden, das nochmal zu überlesen, zu durchdenken und so weiter. Und generell, um so ins Handeln zu kommen, finde ich es immer sehr hilfreich, sich Wie-Fragen zu stellen, ne? Anstatt sich Warum-Fragen zu stellen oder warum ist das so gewesen oder was könnte da morgen passieren, dass wir einfach versuchen, uns da mehr in so konkretere Gedanken zu bringen. Und indem wir Wie-Fragen stellen, können wir tatsächlich besser dafür sorgen, dass wir ganz konkrete Handlungsideen bekommen. Also zum Beispiel, wenn wir über ein Meeting morgen nachdenken, dass wir mit, keine Ahnung, einer Gruppe von Menschen haben, wo uns das vielleicht Sorgen macht, dass wir da uns unsere Position nicht richtig vertreten können, können wir uns fragen, hey, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich mich da wohlfühle und dass ich meine zwei wichtigsten Argumente platzieren kann? Oder wie kann ich denn morgen meiner Kollegin deutlich machen, dass ich ihre Aussage von gestern nicht okay fand? Wie kann ich da quasi einen Rahmen für schaffen, dass ich nochmal mit ihr sprechen kann? Oder, okay, ich habe eine Entscheidung hier vor mir. Wie finde ich denn eine Person, die mich wirklich gut zu dieser Entscheidung beraten kann? Und wie kann ich mir selber eine gute Technik, eine gute Lösungsfindungstechnik finden, damit ich die Entscheidung aus bestem Wissen und Gewissen fällen kann? Also Wie-Fragen helfen uns sehr, dass wir mehr von den konkreten Handlungsoptionen in unseren Kopf bekommen und dass wir da besser oder aus einem größeren Pool an Handlungsoptionen tatsächlich auch schöpfen können. Und wenn wir dann doch mal wieder abrutschen ins Grübeln, und das ist total normal, dass das passiert und gar nichts Ungewöhnliches, dann hilft, und das ist mit einer meiner allerliebsten Regeln und Daumenregeln, die es gibt, die sogenannte 2-Minuten-Regel. Also, wenn ich wahrnehme, dass ich gerade im Grübelmodus bin und 2 Minuten verstrichen sind, dann frage ich mich, bin ich mit der Lösung vorangekommen? Habe ich etwas verstanden, das mir vorher noch nicht klar war? Und bin ich mit der Zeit weniger selbstkritisch geworden oder glücklicher geworden? Ne? Weil wir ja wissen, eigentlich führt das gar nicht unbedingt dazu, dass wir uns besser fühlen nach dem Grübeln. So, wenn die Antwort auf diese 3 Fragen ist, ja, ich bin vorangekommen, ich habe was verstanden, was ich vorher noch nicht verstanden hatte und ich bin weniger selbstkritisch geworden, dann super, hör auf, mach was anderes. Wenn die Antwort ist, nein, ich bin nicht mit der Lösung vorangekommen, ich habe nicht etwas verstanden, was mir vorher irgendwie noch nicht klar war und ich bin auch eigentlich nicht unbedingt weniger selbstkritisch geworden, dann mach was anderes. Also am Ende führt alles eigentlich dahin zurück, dass wir versuchen, nach 2 Minuten, wenn wir merken, wir sind im Grübeln drinne, anfangen, etwas anderes zu tun. Und das knüpft natürlich sehr stark daran an, was ich gerade als letzten Tipp genannt hatte, dass wir, wenn wir extrem viel grübeln, vor allen Dingen ins Handeln kommen müssen und uns fragen, okay, wie kann ich jetzt diese ganz konkrete Situation besser meistern oder wie kann ich mich gut für etwas vorbereiten? Also wenn wir wirklich Overthinking den Garaus machen wollen, dann müssen wir ins aktive Handeln kommen. Nicht innerlich ins Denken, sondern ins äußerliche aktive Handeln. Das ist die Quintessenz, um Overthinking tatsächlich gut zu bewältigen. Und jetzt, wo wir das wissen, hoffe ich, dass ganz viele von uns anfangen, weniger zu denken oder zu überdenken, zu overthinken und mehr ins Handeln zu kommen. Das ist immer das, was das Allerwirksamste ist. Übrigens auch für sehr viele andere Dinge. Wichtig ist aktiv zu werden am Ende, weil nur so werden wir auch Erfahrung sammeln, nur so werden wir es schaffen, dass wir vielleicht unsere Position besser vertreten und auch nur so werden wir spüren, ah, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Wir können das nicht alles im Vorhinein antizipieren, aber wir bekommen vor allen Dingen durch das Handeln ein besseres Gefühl dafür, ob eine bestimmte Lösung zu uns passt oder nicht. Trotzdem wird es natürlich immer so sein, dass wir Momente haben werden, in denen wir einfach weiter grübeln, in denen wir doch wieder abrutschen ins Denken, ins Nachdenken, ins Überdenken, egal ob über in der Vergangenheit oder in der Zukunft grübeln. Aber da kann man vielleicht auch nochmal sagen, es ist irgendwo auch eine wirklich menschliche Eigenschaft, dass wir denkende Wesen sind und dass wir manchmal natürlich auch Dinge überdenken. Aber auch wenn das etwas ist, was immer so ein bisschen mit dabei sein wird, auch da nochmal eine Metapher. Ein Zug kann auch mit ungebetenen Gästen ans Ziel kommen. Also auch wenn wir manchmal diese ungebetenen Denkgäste dabei und mitfahren haben, dann können wir trotzdem ans Ziel kommen. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Nachricht, die wir uns sehr verinnerlichen können. Zum Abschluss bekommt ihr natürlich noch 3 Empfehlungen von mir. Einen habe ich vorhin schon angeteasert. Das ist zum einen der TED Talk von Stephen Hayes. Der heißt Mental Breaks to Avoid Mental Breaks. Der hat da auch nochmal sehr schön aufgedröselt, was beim Overthinken eigentlich passiert und hat auch eine sehr humorvolle Art und Weise, so Grübelgedanken besser in den Griff zu bekommen. Das demonstriert er auch ungefähr, glaube ich, ab so 10, 15 Minuten. Schaut da gerne mal rein. Es ist auf Englisch. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Meine zweite Empfehlung ist ein Buch von Tobias Teismann. Das ist ein Wissenschaftler, der sich ganz viel mit dem Thema Grübeln auseinandergesetzt hat, den ich auch selber schon live erleben konnte. Ein wirklich fantastischer Mann, der ganz viel tolle Erkenntnisse über Grübeln und auch gute Tipps in einem Buch zusammengefasst hat. Das heißt Grübeln, wie Denkschleifen entstehen und wie man sie löst. Das ist so ein ganz kleines, schmales Booklet. Ich habe das hier auch bei mir. Es hat mir auch sehr für die Vorbereitung für die Folge geholfen. Schaut da also auch gerne mal rein. Das verlinke ich auch nochmal. Und es gibt noch eine tolle Podcast-Folge über Overthinking und zwar von Handelsblatt Rethink Work. Da ist eine Folge im Interview mit Lazar Bakovic und der spricht auch über Overthinking im Job und die kann ich auch euch sehr ans Herz legen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr könnt für alle zukünftigen Grübelthemen jetzt etwas befreiter da reingehen und mit etwas besseren Techniken, um euch da einfach mehr in eine lösungsorientierte Richtung zu lenken. Und ich hoffe sehr, dass euch meine Tipps dazu geholfen haben. Ich möchte gerne zum Abschluss nochmal auf mein Buch Mental Health Matters aufmerksam machen, das am 8. Oktober erscheint. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Da geht es um mentale Gesundheit im Job und wie wir alle dazu beitragen können, gesündere Arbeitsumgebungen zu schaffen, egal ob wir in der Rolle als Angestellte sind oder als Führungskraft oder als ganze Organisation etwas bewegen wollen, gibt es ganz viel hilfreiche Tipps und auch vor allen Dingen echt viele Erfahrungen aus meiner Arbeit, auch mit Kundinnen und Kunden von mir und auch tatsächlich echte Unternehmen, die da ihre Erfahrungen teilen, wie sie an das Thema rangegangen sind. Es lohnt sich also wirklich sehr, es ist ein ganz tolles Buch geworden. Ihr werdet es dann sehen, wenn es im Oktober erscheint. Und außerdem könnt ihr natürlich immer gerne auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen. Da habe ich übrigens auch ein Webinar über das Thema Sorgen und Grübelschleifen für Mitarbeitende aus Unternehmen. Wenn das interessant ist, dann schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, wie immer, bewerte diesen Podcast gerne, schreibt mir gerne eine Rezension. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, dass euch der Podcast sehr gut gefällt. Deswegen schreibt es gerne in die Rezension rein, dann können andere Leute auch diesen Podcast finden. Vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast und dass du Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.